Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz. Heute mit mir, Georg Hoffmann. 200 bis 300 Millionen Menschen weltweit oder sogar noch mehr, so viel sie bedroht, diskriminiert oder verfolgt, weil sie christlich gläubig sind oder weil sie bei kirchlichen oder christlichen Organisationen dabei sind. In der ersten Novemberhälfte wird das in Kirchen von der Schweiz jedes Jahr thematisiert mit den sogenannten Sonntagen von der verfolgten Christen oder Sonntage der verfolgten Kirche. Und jetzt dann auch noch mit der Red Week, wo Kirchen bei uns rot beleuchtet werden. Wir haben für das Wochenmagazin Relevant mit 4 Organisationen hier in der Schweiz geredet, die sich mit dieser Thematik weltweit befassen. In der nächsten Woche gibt es an diversen Gebäuden in der Schweiz, vor allem auch an Kirchengebäuden, eine rote Beleuchtung. Und das ist nicht nur eine Kunstinstallation, sondern da geht es im Wesentlichen um die Red Week. Das ist eine Gebets- und Gedenkwoche für die Christen, die in vielen Ländern wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Der Raphael Stegmeier hat mit dem Tobias Höppel darüber geredet, Informationsbeauftragter beim Schweizer Zweig vom Internationalen Katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Die Frage war, wie ist Kirche in Not da federführend worden und wie ist es zur Aktion gekommen? Um was geht es genau?
Die Red Week gibt es seit 2015. Und auch seit vielen Jahren in der Schweiz. Es ist eine internationale Aktion, die vom Hilfswerk Kirche in Not ins Leben gerufen wurde. Und jedes Jahr im November machen viele Vereine dort mit.
Jetzt, was heißt das konkret? Man macht mit.
Man kann seine Kirche in Rot beleuchten. Man kann Gottesdienste veranstalten oder auch Vorträge zum Thema organisieren. Also die Formen der Teilnahme haben wir bewusst offen gelassen, dass jede Pfarrei und auch jede Gebetsgruppe, die mitmachen will, eine Form findet, wie sie sich beteiligen kann.
Was sind so die Erfahrungen in den letzten Jahren?
Die Erfahrungen sind sehr gut. Es gibt eben viele Kirchen, die gerne mitmachen und denen das Thema auch ein wichtiges Anliegen ist, die auf Christenverfolgung hinweisen wollen und die auch konkrete Hilfe leisten wollen, indem sie zum Beispiel unsere Projekte unterstützen, die wir in vielen Ländern weltweit haben, auch um die verfolgten Christen zu unterstützen.
Wie ist denn das für Leute, die jetzt mit der Kirche nicht viel am Hut haben? Werden die da auch irgendwie angesprochen?
Auch für Leute, die mit der Kirche wenig zu tun haben, ist das ein spannendes Thema. Denn Christenverfolgung geht uns alle an. Das Grundrecht auf Religionsfreiheit ist nämlich auch davon betroffen. Wir setzen uns nämlich ein auch für Religionsfreiheit mit der Aktion. Und wir haben auch viele spannende Gäste im Zeitraum der Red Week, die spannende Vorträge geben, die auch für Nichtchristen interessant sind.
Können Sie uns da ein paar Beispiele geben?
Aus Kuba besucht uns Pater Sebastian Dumont. Er ist Missionar dort und hilft dort Leuten, die von Armut betroffen sind. Und wir haben auch Pater Hans-Joachim Lore eingeladen. Er war in Mali ein Jahr lang entführt worden von Islamisten und wird von seiner Entführung dort berichten. Er setzt sich auch ein für den Dialog zwischen Christen und Muslimen. In Luzern bekommen wir außerdem Besuch von Kiro Lindemann. Er ist koptisch-orthodoxer Christ aus Ägypten. Er hat bei einem islamistischen Anschlag seine Mutter, seine Tante und auch seine Schwester verloren. Er hat es aber geschafft, den Verfolgern zu vergeben und heute schöpft er aus dem Glauben Kraft und berichtet auch auf Social Media von seinem Glauben und wir haben ihn eingeladen, um davon zu berichten, was es bedeutet, als Christ verfolgt zu werden.
Was passiert denn da jetzt noch, abgesehen davon, dass es aufs Thema Christenverfolgung aufmerksam macht und zum Gebet aufruft?
Wir unterstützen auch ganz konkret die verfolgten Christen. Es gibt viele Pfarreien, die eben eine Kollekte aufnehmen. Auf unserer Webseite findet man auch die Möglichkeit zu helfen. Wir unterstützen zum Beispiel die verfolgten Christen durch Seelsorge, indem wir auch in den Flüchtlingslagern nicht nur seelsorgerisch, sondern auch materiell helfen, wobei auch die Seelsorge natürlich enorm wichtig ist, denn man muss den Menschen als Gesamtes betrachten und auch seine seelische Not lindern. Wir unterstützen auch beim Wiederaufbau von zerstörten Kirchen, damit die Menschen auch einen Ort wieder haben, wo sie beten können, wo sie Hoffnung schöpfen. Wir unterstützen auch Bildungsprojekte und unterstützen auch Familien mit Nothilfe in Krisenregionen. Es gibt ganz verschiedene Krisenregionen auf der Welt. Zum Beispiel in Nigeria sind Christen besonders von Verfolgung betroffen oder auch in Ländern wie Burkina Faso oder Mali. Und dort überall helfen wir.
Auch das evangelikal geprägte Hilfswerk Open Doors setzt sich weltweit ein für Recht und Sicherheit von verfolgten Christen und Christinnen. All Jahr bringt Open Doors den Verfolgungsindex raus. Der zeigt, wo es Verbesserungen gibt, wo aber auch Verschlechterungen bei der Lebenssituation von Christen auf dieser Welt. Ja, wie ist denn weltweit die Situation jetzt? Leonie Meyer hat mit dem Karl Dietli darüber geredet. Eine bekannte Stimme da bei uns im Medienhaus ERF Media. Er ist nämlich ehemaliger Live-Channel-Redakteur, arbeitet aber mittlerweile bei Open Doors Schweiz als Mediensprecher für die Deutschschweiz.
Im aktuellen Index heisst es ja, dass mehr als 380 Millionen Christen auf der Welt unter schwerer Verfolgung leiden. Wenn man das jetzt so runterbricht auf so einfache Dinge, ist es so, einer von sieben Christen weltweit wird verfolgt. Ja, eben so Verfolgung, was heisst das? Also wir reden dann so ein bisschen von zwei Hauptformen. Also das erste ist so ein bisschen die offene psychische Gewalt. Das heisst, wenn man wirklich körperlich angegriffen wird. Und das zweite ist so ein bisschen subtilere Form. Das ist mehr Unterdrückung. Also wenn du im alltäglichen Leben behindert wirst, weil du jetzt eben Christ bist. Das kann heissen, der Strom wird dir abzapft oder du kannst kein Wasser mehr rauslassen aus dem Hahn oder sie lassen dich in einer Dorfgemeinschaft nicht mehr am Brunnen hin oder die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule. Wenn du arbeiten gehst, geben sie dir keine Arbeit oder nur, sage ich mal, nicht so die Jobs, die höher gerankt sind, sondern eher so ein bisschen die Jobs, die vielleicht weniger Anerkennung haben in der Bevölkerung. Also eben, das sind so ganz verschiedene Formen und das ist natürlich von Land zu Land auch verschieden, aber man kann schon so ein bisschen sagen, die weltweite Lage ist angespannt, eben vor allem Kontinente wie Süd-, Lateinamerika, Afrika und Asien, dort sind natürlich die Hotspots von dieser Verfolgung. Ja.
Und in welche Richtung geht es, wenn man so ein bisschen das über die letzten Jahre anschaut? Werden es in der Tendenz mehr Länder, wo Christen diskriminiert und verfolgt werden, oder geht das zurück?
Ich kann es jetzt nicht genau in Zahlen sagen, wie das Ranking ist. Also der Index, der Weltverfolgungsindex, der ja so ein bisschen unser Tool von Open Doors ist, der beschränkt sich ja auf die Top 50 Länder. Aber generell kann man sagen, es wird an den Orten, wo es eh schon Verfolgung gibt, wird es in den meisten Fällen eben schon schlimmer. Obwohl wir schon auch ein paar Plätze haben, die sich jetzt gerade in den letzten Jahren auch verbessert haben. Aber so die Haupttendenz ist schon, dass die Verfolgung immer mehr zunimmt.
Du hast vorher schon ein bisschen angetönt, in welchen Regionen Christen und Christinnen besonders gefährdet sind. Vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter anschauen. Was sind so die Länder, wo Verfolgung besonders gross ist? Und warum sind es die Länder? Also
ja, das gibt ganz verschiedene Faktoren. Oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Afrika schauen, dort ist natürlich der radikale, fundamentalistische Islam, der verknüpft ist mit dem Terrorismus, ja der Haupttreiber. Oder? Der kommt so von den nordafrikanischen Ländern runter auf Subsahara-Afrika. Das ist die Region unter der Sahara, wo momentan eigentlich am meisten Gewalt passiert. Aber wenn du jetzt vom Ranking her anschaust, ist natürlich Nordkorea, seit es den Index gibt, in dieser Form in den 90er Jahren, ist Nordkorea außer einer Ausnahme immer das Eis. Und dort haben wir natürlich eine Diktatur am Werk mit dem Kim Jong-un, die auch prägt ist vom Kommunismus. Und im Kommunismus, die tolerieren natürlich nichts anderes als die eigene Ideologie, die sie fördert. Und jeder, der da dagegen ist, dem wird wirklich gewaltsam entgegen. Eben, in Form von eben dort besonders heftig Christen, die in die Arbeitslager gehen müssen. Und was dort in diesen Arbeitslagern passiert, das ist eigentlich mit irgendwelcher Form von Menschlichkeit nicht mehr zu erklären, oder? Aber wir haben natürlich auch andere Länder wie Afghanistan, wo schon ewig auf der Liste ist, dort natürlich mit der ganzen Geschichte mit den Taliban. Also wir haben verschiedene Faktoren, die das begünstigen. Oder dann eben auch Südamerika, Mittelamerika, dort Mexiko, wo es eher auch ein bisschen schlimmer ist. Und dort geht es einfach um die indigenen Gemeinschaften, die einerseits eben dann verfolgt werden von ihren eigenen Stämmen, weil sie den Glauben von ihren Vorfahren verleugnen, indem sie Christen werden. Oder dann eben die Drogenkartelle, wo eben Pastoren von Kirchen die einzigen sind, die das Unrecht ansprechen und eben zur Zielscheibe wird. Ja.
Also es ist sehr komplex und je nach Land haben wir ganz unterschiedliche Ausgangslagen, wo man muss damit kämpfen. Jetzt vielleicht der Blick in die andere Richtung gleich noch. Wo sieht man dann Verbesserungen und wie lohnt sich Verbesserungen überhaupt erreichen? Also jetzt gerade wenn Politik da so gross mitspielt, stelle ich mir das noch schwierig vor, um dort wirklich grundsätzliche Verbesserungen anzuführen.
Ja, Verbesserungen gibt es tatsächlich. Das ist exemplarisch ist Malaysia und die Familie, die ich da kann erzählen, ist die Familie Ko. Also der Vater von ihm, der ist Pastor und der ist vor etwa acht Jahren entführt worden. In diesen 8 Jahren, wo sie nicht wissen, wo jetzt ihr Vater ist, also er ist immer noch leider verschollen bis zu dem Moment, aber sie haben angefangen auch für Gerechtigkeit kämpfen vor dem Staat und haben gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass der einfach weg ist und es interessiert niemand und das ist eine Ungerechtigkeit. Und jetzt vor kurzem, Anfang November, haben sie da einen mega Durchbruch erlebt. Das oberste Gericht von Kuala Lumpur hat ihnen da Gerechtigkeit zugesprochen. Und für jeden Tag, wo jetzt ihr Vater eigentlich entführt war, kommen sie Entschädigungszahlungen von ca. 2'000 Franken über. Also ein riesen Durchbruch. Mhm. Jetzt, das bringt ihren Ehemann und Vater noch nicht zurück, aber zeigt schon mal, der Staat, der schaut auf die Ungerechtigkeit und auch auf das Recht der Unterdrückten. Ich würde sagen, das spricht für den Staat Malaysia, weil es ist jetzt ein Land, das nicht mehr in dem Index ist, in dem 25er-Index. Aber ich habe schnell die History ein bisschen angeschaut. In den letzten Jahren sind wir drin gewesen. Und das zeigt auch, Malaysia, die sind moderater geworden. Oder Kolumbien in Südamerika. Dort sind das Problem eben auch immer die Paramilitärs und Drogenkartelle gewesen, die Christen verfolgt haben. Und jetzt seit einem Zeitchen gibt es dort so eine Waffenruhe, wo sie eigentlich ausgemacht haben, dass sie nicht mehr einfach irgendwelche Dörfer und Städte von Christen oder auch von anderen Leuten angreifen. Und das entspannt die Situation natürlich mega, oder?
Vielleicht noch ganz, ganz kurz, was ist denn euer Fokus beim Arbeiten? Oder wie können wir da aus der Schweiz überhaupt verfolgten Christen und Christinnen helfen?
Konkret kann man auch eine aktuelle Kampagne von uns unterstützen. Die heisst Arise Africa und die fokussiert sich eben auch auf die Subsahara Afrika-Region, weil das Problem ist, dass über 90% auf der ganzen Welt von Christen, die wegen ihrem Glauben gestorben sind, kommen wirklich aus dieser Region. Die Kampagne, die findet man momentan auf unserer Webseite und die kann man unterschreiben. Also es ist auch eine Petition, die so ein bisschen das Ziel hat, dass den afrikanischen Kirchen auch geholfen wird. Und das soll eben einerseits sensibilisieren, aber eben auch zum Gebet motivieren, Finanzen generieren. Und in Zukunft sollen Christen eben dann von Gewalt und Übergriff geschützt werden.
Und so könnte die Kampagne dazu führen, dass die Situation vor Ort für betroffene Menschen besser wird. Ein ähnliches Anliegen trägt auch die Red Week. Und so Kampagnen und Aktionen sind wichtig. Wir haben es gehört, es gibt weiterhin Regionen, wo Christinnen und Christen verfolgt werden. Eine Region schauen wir jetzt genauer an, Zentralasien. Dafür hat der Raphael Stegmeier mit dem Xaver Kustermann geredet. Er ist Projektleiter bei Licht im Osten, kurz LIO.
LIO ist bekannt für die Arbeit in Osteuropa, aber sie haben eben auch lokale Partner in Zentralasien, in den Ländern Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan und Kirgisistan. Und dort hat eine muslimische Mehrheit, hat mir der Xaver Kustermann erzählt. Also über die zentralasiatischen Länder.
Sie sind ein bisschen ein Sonderfall in der muslimischen Welt. Es sind zwar über 90% von der Bevölkerung sind muslimisch, aber die Staaten sind trotzdem relativ säkular. Es ist auch eine verfassungsmäßige und gesetzliche Unterscheidung zwischen Staat und Religion. Das hast du ja in vielen anderen zentralasiatischen Staaten nicht.
Und gleich haben es Spannungen, zum Beispiel von verschiedenen muslimischen Gruppen. Ein kleiner Teil sagen nämlich auch radikale Muslime.
Das ist ein bisschen schwierig für die Regierung. Die mag sie natürlich nicht haben, diese radikalen muslimischen Gruppierungen. Deswegen werden Gesetze erlassen, die solche kleine Gruppen eben Druck machen. Und das trifft auch die Kirchen. Obwohl der Kampf eigentlich gar nicht gegen christliche Kirchen überall und immer so stattfinden würde, gibt es da viel Kollateralschaden, ja.
Also die wenigen Christen sind sozusagen politisch unter Druck, einfach weil sie halt einen anderen Glauben haben als die Mehrheit. Und sie sind oft nicht als Glaubensgesellschaft registriert. Und wenn sie es dann probieren, sich registrieren zu lassen, wird es ihnen dann auf dem offiziellen Weg auch sehr schwer gemacht. Also die Anträge werden dauernd abgelehnt, zum Beispiel, hat mir der Xaver Kustermann erzählt. Und wenn sie nicht registriert sind, sind ganz viele Sachen eigentlich nicht erlaubt. Also Gottesdienste, Bibel verteilen, Kinderprogramm. Also so ganz erwünscht sind sie dann offensichtlich doch nicht. Das hat aber auch mit der Identität dieser Länder zu tun. Früher sind sie nämlich Teil der Sowjetunion gewesen, heute aber nicht
mehr. Und das alte russische Erbe, das legen sie immer mehr ab, bekommen immer ein stärkeres Bewusstsein, wer sie eigentlich selber sind. Und Antwort, ein Teil von der Antwort, wer sie sind, ist natürlich dann auch, hey, wir sind Muslim. Und wenn jemand dann im Islam den Rücken kehrt, dann ist das ja wie Volksverrat, das Familienverrat, so, dir sind ja deine Wurzeln egal. Und das ist in einer Gesellschaft, in der Familie und Gemeinschaft einen ganz einen hohen Stellenwert hat, dann natürlich ein Riesenanstoß.
Also Leute, die vom Islam zum Christentum wechseln, erleben da sehr einen grossen sozialen Druck. Meistens sind das freikirchliche Christen. Die orthodoxe Kirche selber erlebt das seltener.
Weil sie weniger evangelistisch unterwegs ist, weil sie weniger, wie soll ich sagen, auf die Straße geht, aktiv wird. Aber so Freikirchen eben umso mehr.
In diesen zentralasiatischen Ländern will Licht im Osten Not lindern, Glauben stärken und Zukunft ermöglichen für die Menschen. Dafür unterstützen sie einheimische Christen, die sich dann zum Beispiel mit sozialen Projekten vor Ort für alle einsetzen.
Und das sind Dinge wie Nothilfe, wie Winterhilfe, Drogenreha. Und da ist erst einmal egal, ob das dann Christen sind, denen geholfen wird oder nicht. Wir haben auch so Kindertageszentren, wo Hausaufgabenhilfe gemacht wird, wo Nachmittagsbetreuung stattfindet, wo christliche Werte gelebt werden.
Zuerst sind die Leute diesen christlichen Projekten gegenüber meistens ein bisschen skeptisch eingestellt, aber mit der Zeit sehen sie den Wert davon.
Und dann merken die Leute, hey, die wollen tatsächlich nichts Böses, Kinder erhalten tatsächlich Hilfe, eine warme Mahlzeit, auch nicht selbstverständlich. Und so geht über die Nothilfe, über das soziale Engagement, gehen so die Türen eben auf. Und dann wird es mit der Zeit eben immer besser, immer akzeptierter. Löst das Problem mit den Behörden nicht, aber das Problem eben das Zwischenmenschliche, mit der Stadt, mit der Nachbarschaft.
Es bleibt aber eine ambivalente Situation. Zu Usbekistan zum Beispiel hat es seit dem Februar ein neues Religionsgesetz gegeben, das Strafen verschärft für nicht registrierte Kirchen.
Und trotzdem können unsere Partner weiterarbeiten, weil das Gesetz nicht so umgesetzt wird. Also Kinderfreizeiten gehen weiter, Pastorenausbildung geht weiter, Gemeindebau geht weiter. Die Arbeit geht weiter, weil die Duldung durch die Behörden und durchs Umfeld da ist. Da, wo man den Menschen tatsächlich dort begegnet, wo sie wirklich ein Bedürfnis und eine Not haben, da ist eben auch die lokale Regierung dann sehr daran interessiert, dass die Arbeit weitergeht, weil sie ja wirklich ihrer Nachbarschaft, ihrem Bezirk hilft.
Auch die Bevölkerung selber macht es teilweise möglich, dass die Partner von Licht im Osten ihnen helfen können, wie der Projektleiter Xaver Kustermann erzählt hat. An Weihnachten haben sie nämlich in einer Kirche, nehmen sie, Weihnachtsgeschenke mit Hilfsgütern verteilt.
Und dann sind Behörden gekommen und wollten das alles beenden und haben Druck gemacht und die Verantwortlichen angesprochen. Und Gottesdienstbesucher, also auch die Eingeladenen, die wirklich nur Besucher waren und gar nicht Teil von den Gemeinden, die haben sich dann den Behörden in den Weg gestellt und haben rumdiskutiert und haben sie tatsächlich wieder weggeschickt, weil sie gesagt haben, hey, schau mal, die Leute helfen uns. Das sind die, die uns sehen, das sind die, die bei uns sind, das sind die, die sich investieren. Wann haben wir von euch ein Geschenk für unsere Kinder gekriegt? So, und damit sind sie wieder weggeschickt worden. Also in der Bevölkerung bringt das soziale Engagement, bringt das Herz für den Menschen auch eine Veränderung.
Ja, und nicht nur in der Bevölkerung, auch auf der politischen Ebene gibt es Signale, die Hoffnung machen.
Der usbekische Präsident hat gesagt, Usbekistan ist ein säkularer Staat. Und das ist natürlich ein Riesensignal und zeigt eine Richtung an, in die er möchte. Eine Richtung, in der diese religiösen Streitigkeiten eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen sollen. Und darin ist natürlich viel Hoffnung.
Hoffnung, dass gewisse Religionsgesetze entschärft werden und mehr Glaubensfreiheit für alle möglich ist. So der Xaver Kustermann von Licht im Osten.
In der Schweiz haben wir auch verschiedene Organisationen, die sich für verfolgte Gläubige einsetzen. Und wir haben uns auch gefragt, welches Bewusstsein wir da in der Schweiz eigentlich haben für das Thema und was so Aktionen, Kampagnen,
wo man den Weg macht, eigentlich bewirken. Leonie Meyer hat darüber auch noch mit CSI geredet.
Ich habe für das mit dem Rolf Höhneisen geredet. Er ist Leiter der Kommunikation der CSI Schweiz. CSI steht für Christian Solidarity International. Das ist eine christliche Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit einsetzt für Religionsfreiheit und Menschenwürde. Beide Sachen, die bei uns in der Schweiz gegeben sind. Darum wollte ich mal wissen, wie bewusst der Schweizer und Schweizerinnen eigentlich ist, dass viele Leute an anderen Orten auf der Welt wegen ihrem Glauben verfolgt werden.
Wir haben jetzt den Eindruck, dass das Bewusstsein wächst, einfach langsam. Aber ich kann mir vorstellen, das wächst darum, weil die Weltlage sich am Verändern ist und auch aufgrund von diesen Kriegen, die in den Medien stark präsent sind, ich denke an die Ukraine, Gaza oder an Sudan, also das schärft irgendwie das Bewusstsein der Menschen für Not oder Situationen, die unangenehm sind, die auch uns mal könnten betreffen.
Auch wenn es vermutlich noch Luft gegen oben gibt, das Bewusstsein dafür wächst. Und das zeigt sich ganz konkret, sagt Rolf Höhneisen.
Es gibt halt so ein paar Indizien, wo wir der Wärme, so die Aufmerksamkeit daran messen. Und eins ist zum Beispiel die Mahnwache für Glaubensverfolgte, wo CS immer in der Adventszeit organisiert. Und das letzte Jahr haben da über 2000 Leute teilgenommen und die Teilnehmerzahl wächst laufend. Das ist so ein Indiz, dass das Interesse zunimmt. Und etwas ganz Aktuelles ist am 7. November in Bern passiert. Da haben Vertreter von allen grossen Schweizer Kirchen, also von den evangelisch-reformierten Kirchen, den christkatholischen Kirchen, den Freikirchen, der Bischofskonferenz und der Evangelischen Allianz miteinander Botschaft verlesen. Und sie haben die Einheit von der Kirche auch im Leiden, in der Unterdrückung und in der Verfolgung betont. Und das ist etwas Neues, dass die grossen Kirchen miteinander auf der Bühne stehen und sich solidarisieren mit den verfolgten Glaubensgeschwistern.
Es gibt also immer mehr Leute, die sich für verfolgte Christen und Christinnen stark machen. Ein Bewusstsein ist sicher wichtig, aber mit dem wird Not noch nicht aufgelöst oder gelindert. Ich wollte darum auch noch wissen, was Sie sich von CSI, von der Schweizer Politik wünschen.
Ja, dass man natürlich die Themen von den Menschenrechten, wo auch Religionsfreiheit dazu gehört, auch mit reinnimmt. Nicht nur wirtschaftliche Interessen bespricht in irgendeinem Land. Also, ja, und uns hat es darum auch sehr gefreut, dass an dem Anlass Religionsfreiheit im Fokus, den ich vorher erwähnt habe, der in Bern stattgefunden hat, ein Bundesrat dabei war, persönlich dabei war, der Herr Rösti, und auch ein persönliches Wort an alle die Kirchenvertreter gerichtet hat. Also wir haben das Gefühl, dass da schon langsam auch ein bisschen Erwachen stattfindet, dass die Schweiz nicht einfach im luftleeren Raum entstanden ist, sondern ihre Wurzeln eigentlich ja, im christlichen Glauben liegt.
Da stellt sich auch die Frage, was man aus der Schweiz dann konkret für Möglichkeiten hat. Da ist Christian Solidarity International auf verschiedenen Ebenen aktiv.
CSI ist als Organisation eben nicht einfach nur ein Hilfswerk, wo Nothilfe leistet, das machen wir. Gleichzeitig sind wir als Menschenrechts auch politisch aktiv und probieren die Umstände oder auf ungerechte Gesetze einzuwirken, die Umstände zu verändern. Sie hat zum Beispiel auch einen Sitz im UNO-Menschenrechtsrat in Genf und die Plattform hilft uns, die Stimme der Verfolgten halt vermehrt zu hören, deren Stimme vermehrt gehört zu verschaffen. Also man kann durchaus sehr wohl viel machen, wenn man nicht einfach wegschaut, sondern hingeht und die Stimme hebt.
Also das eine ist, den verfolgten Christen und Christinnen direkt zu helfen mit dem, was sie fürs Überleben brauchen. Und das andere ist eben, die Umstände in diesen Ländern so zu verbessern, dass weniger Leute wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Die CSI setzt sich zum Beispiel auch für Karabach-Armenier ein. Die sind 2023 von Aserbaidschan angegriffen worden und haben alle ihre Heimat müssen verlassen. CSI hilft ihnen ganz konkret dabei, eine neue Heimat aufzubauen. Aber nicht nur das.
Auf politischer Ebene setzen wir uns aber dafür ein, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Weil sie einfach ein grosses Unrecht erlitten haben. Und so ist tatsächlich letztes Jahr gelungen, dass eine Motion im Schweizer Parlament durchgekommen ist, die eigentlich fordert, dass das Thema der Karabacher-Armenier auf den Tisch kommt. Und der Bundesrat ist beauftragt worden, dass er im Namen von der Schweiz eine Friedenskonferenz, ein Friedensforum organisiert, wo alle die beteiligten Konfliktgegner, die in dem Konflikt beteiligt sind, müssen an einen runden Tisch hocken über alle die Ungerechtigkeit, die der Karabacher-Armenier passiert ist, dass man da mal anschauen und da drüber reden. Das ist in dem Sinn, wenn man so will, ein Erfolg, weil es ist weltweit nie so etwas Ähnliches zustande gekommen. Und die Motion hat jetzt auch international Aufsehen erregt. Und es gibt Organisationen, politische Politiker in anderen Ländern, die anfangen, so ein internationales Friedensforum zu unterstützen. Es ist eine harte Arbeit. Es ist so ein bisschen Knochenarbeit, da politisch zu agieren, auf Ungerechtigkeit hinzuweisen. Aber es ist nicht aussichtslos und manchmal passieren ja auch noch Wunder.
So der Rolf Höhneisen, Leiter von Kommunikation bei CSI Schweiz.
Christian Solidarity International, die Organisation ist im Dezember auch noch mit Standaktionen sichtbar in der Schweiz auf öffentlichen Plätzen. Bei sogenannten Mahnwachen wird da nämlich auf das Leid und das Leiden von Christen weltweit hingewiesen und die Bevölkerung da für das Thema sensibilisiert. Wir verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast noch weiterführende Infos und verabschieden uns für heute. Mitgewirkt haben an diesem Wochenmagazin der Raphael Stegmeier und die Leonie Meier. Ich bin der Georg Hoffmann und wünsche guten Sonntag und gute Woche. Bis zum nächsten Relevant.
Relevant.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.